Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und wir haben ein wildes Wochenende hinter uns, mal wieder mit einigen, sagen wir mal, interessanten Entwicklungen und einigen Entwicklungen, die nicht ganz so neu sind. Und wir fangen am besten mal erstmal mit den Geburtstagsglückwünschen an. Po und Racine haben beide Jubiläen gefeiert. Die Section Paloise ihr 120. Jubiläum haben zur Feier des Tages oder der Saison vielmehr ein neues Buch rausgebracht mit den Spielern, die die Geschichte des Vereins geprägt haben. Unter anderem Conrad Smith ist für das Event extra angereist, hat eine lange Autogrammstunde abgehalten. Racine haben ihr 140. Jubiläum gefeiert, sind passend dazu zu Happy Birthday eingelaufen. Ja, spannend. Sportlich fangen wir mal mit einem der enttäuschendsten Spiele des Wochenendes an, auf die eine oder andere Art und Weise. Es gab das eine oder andere, das, sagen wir mal, sportlich durchaus noch weniger geboten hat. Aber Montpellier Bayonne 35-14 mit Offensivbonus für den amtierenden Meister aus Montpellier. Für mich enttäuschender als das ein oder andere Spiel, denn Montpellier seit der 5. Minute oder war am 75 Minuten in Unterzahl gespielt, rote Karte für Florian Verheg, der eine sehr dumme rote Karte gesehen hat. 5 Meter vor der Linie von Bayonne geht er mit Ellenbogen voran ins Ruck und trifft sein Gegenüber im Gesicht. Das ist eine logische rote Karte, da muss man nicht drüber diskutieren, aber das Bayonne aus, na gut, es waren letztendlich 65 Minuten in Überzahl, eine gelbe Karte haben sie gesehen. Aber dass sie gegen ein durchaus nicht hundertprozentig in Bestbesetzung auflaufendes Team aus Montpellier, die unter anderem Paolo Garbisi und Anthony Boutier nicht auf dem Feld hatten, nicht mal einen Defensivbonus rausgeholt haben, finde ich ein wenig enttäuschend. Auch Bayonne ist nicht zwangsläufig in hundertprozentiger Bestbesetzung aufgelaufen. Aber dass sie letzten Endes über 65 Minuten so harmlos waren, ich finde es enttäuschend. Da wäre mehr drin gewesen, haben sich ein bisschen zu sicher gefühlt, haben zu viel versucht zu spielen und rauszuspielen und ja, die zwei Versuche von Montpellier waren ein wenig glücklich, also der eine Versuch von Leo Colli oder beendet von Leo Colli kam nach einem Ballverlust von Bayern und einem sehr spektakulären Konter, die Highlights solltet ihr euch nochmal angucken, das war ein sehr schicker Konter und der Versuch am Ende des Spiels von Julien Tisserand, der ja immerhin lange für Bayern gespielt hat, in dieser Saison aber erst sein zweites Spiel von Anfang an gemacht hat, auch der ist ein wenig glücklich, oder sagen wir mal gut herausgespielt, aber durchaus ein wenig glücklich in der Entstehung. Selbst wenn wir jetzt die 14 Punkte runterrechnen, wären sie immer noch nicht im Defensivbonus drin. Das ist enttäuschend. Bayonne ist in keinerlei Gefahrensituation. Bayonne haben 7 Punkte Vorsprung auf Perpignan auf dem Relegationsplatz. Aktuell 8er, deutlich weiter oben, als man gedacht hätte vor Anfang der Saison als einziger Aufsteiger. Wenn man mich vor dem Spiel gefragt, ich finde es ein bisschen schwierig, weil wenn man mich vor dem Spiel gefragt hätte, hätte ich gesagt, ja, das ist okay, das ist ein Spiel, das müssen sie nicht gewinnen. In der Retrospektive vielleicht ein wenig enttäuschend, für mich enttäuschend, da wäre durchaus mehr drin gewesen. Und vielleicht ist das am Ende der Saison, wenn es so weitergeht wie aktuell, auch so ein Spiel, wo man sagt, ja, wenn man da vielleicht mehr Punkte geholt hätte, dann hätte es vielleicht doch mit Platz 6 geklappt, weil aktuell, man ist ja nah dran. Also 2 Punkte hinter Stade Français auf dem 6. Platz. Die Playoffs sind nicht unrealistisch. Ich sag's ja nur. Geburtstagskind Nummer 1, Po. Aktuell Superlauf. 14 Punkte aus den letzten 3 Spielen. 14 Punkte von möglichen 15. 3 Siege in Folge. 2 Bonuspunktsiege in Folge. Es läuft gegen Brive, die aktuell, ich weiß gar nicht, wann sie das letzte Mal gewonnen haben. Es ist 5 oder 6 Spiele her. Seitdem natürlich alles verloren und teilweise mit sehr katastrophalen Ergebnissen. Die hatten sich auch was anderes vorgestellt. Po ist super in Form, muss man nicht sagen. Das Einzige, was man weiter kritisieren muss in Po, sicherlich Gasse und, also Einwurf und Dränge. Da ist man nach wie vor nicht ganz auf der Höhe. Gerade in der Gasse hat man ja seit Jahren wirkliche Probleme und es ist ein wenig überraschend, dass sie trotzdem so gute Resultate rausgeholt haben bis jetzt. Aber ja, da müssen sie nochmal nachjustieren, weil gegen bessere Mannschaften kommen dann eben auch deutlich schlechtere Ergebnisse bei rum. Wenn man eben auch in der Top 14 gilt, eben noch das alte Prinzip No Scrum, No Win. Wenn du in den Standardsituationen unterlegen bist, wirst du zwangsläufig durchaus schwierige Karten haben. Das ist nun mal so. Gegen Brief kommst du damit durch. Und das sage ich, obwohl unsere Berliner Vertretung in der Top 14, Oskar Rixen, von Anfang an mit dabei war, hat wieder eine mit einem Stern belohnte Leistung abgeliefert, hat auch durchgespielt. Für ihn wird es sicherlich sehr spannend. Er spielt wirklich eine herausragende Saison. Er ist nach wie vor, meines Wissens nach, mein letzter Wissensstand, immer noch in Anführungszeichen nur Medical Joker. Also rein prinzipiell wird seine Zeit in der Erstligakader zu Ende gehen. Jetzt muss man sagen, er hat von den Spielen, die er gemacht hat, hat er in fast allen Spielen mindestens eine 1-Sterne-Bewertung bekommen. Ein Spiel sogar eine 2-Sterne-Bewertung. Also ich glaube, er ist dann jetzt insgesamt bei 5 Sternen, glaube ich. Ich glaube, 3 Spiele mit einem Stern und ein Spiel mit 2 Sternen. Das ist schon sehr solide. Aber er ist halt noch recht jung. Es ist halt so, und da muss man jetzt einmal überlegen, wie es weitergeht, ob er das Risiko geht und sagt, oder ob der Verein das Risiko geht und sagt, er letzten Endes auch, wir verlängern seine Zeit, dass er als sogenannter Joueur supplémentaire, als zusätzlicher Spieler, die Saison im Erstligakader zu Ende bringt. Nächste Saison dann wieder eine komplette Erstliga-Lizenz kriegt, die er aktuell nicht hat. Er war nur, in Anführungszeichen, nur für die Akademie eingeplant, nur für die U23, was auch einen sehr guten Grund hat, denn ihm fehlt dieses eine Jahr, um den Jief-Status zu kriegen. Und Jief-Status wäre wichtig, denn wir wissen, man muss, ab nächster Saison sind es, glaube ich, 18 von 23 Spielern im Schnitt über die Saison, die einen Jief-Status auf dem Teamsheet haben müssen. Heißt, wenn er den nicht hat, kann das seine Spielzeit sehr stark limitieren. Und dann ist jetzt die Frage, ob er jetzt den Rest der Saison nicht doch lieber nochmal in der U23, in der Akademie verbringt, um eben dieses dritte Jahr in der Nachwuchsakademie zu haben, was durchaus aus meiner Perspektive durchaus Sinn ergibt. Es ist natürlich irgendwie so ein bisschen sehr hart, weil er tatsächlich eine sehr, sehr gute Saison spielt in einer Mannschaft, die insgesamt nicht performt. Und dann zu sagen, okay, dieses Jahr Geduld aufzubringen, ist sicherlich nicht einfach. Aber ich denke schon, dass das insgesamt vermutlich der absolut richtige Schritt ist. Ich sage, ist jetzt alles Spekulation, ne? Also es wurde seitdem nicht mehr öffentlich geredet, seit den ursprünglichen Berichten, und auch kein offizieller vom Brief hat sich dazu geäußert. Jetzt ist natürlich ist Brief natürlich in dieser spannenden Situation, dass man durchaus weiter nach oben plant. Die neue Tribüne, die vierte Tribüne, wird Anfang nächsten Jahres geht Anfang nächsten Jahres im Bau, beziehungsweise der Bau hat an sich schon angefangen, aber erstmal wird nur die neue Videowand gebaut, umgebaut, verschoben, wie auch immer. Und dann Anfang nächsten Jahres soll die neue Tribüne gebaut werden. Und sie haben natürlich seit Anfang der Saison einen neuen Investor, der jetzt nicht mega viel Geld in den Verein gesteckt hat. 15 Millionen für ein Drittel der Anteile, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe. 15 Millionen sind nicht die Welt. Ja, auch im Rugby nicht. Das klingt erstmal nach sehr viel und für den Einzelmenschen ist das auch sehr viel. Aber damit kommt man nicht mal auf das halbe Budget von Stade Français oder anderen Vereinen. Gut, das ist dann auch immer so die Frage, ne? Da ist ja alles mit drin. Stadionkosten, Mietkosten, Trainingskosten, Transportkosten. Aber trotzdem, 15 Millionen ist jetzt erstmal nicht die Welt. Und das Geld geht wohl hauptsächlich in die Nachwuchsabteilung, ins neue Nachwuchsleistungszentrum und in die Jugendausbildung. Aber trotzdem erwartet ein Investor ja zumindest mittelfristig eine gewisse Retour für das Geld, das er reingesteckt hat. Und ein Abstieg ist sicherlich nicht mit einkalkuliert. Sie sind aktuell Tabellenletzter mit 5 Punkten Rückstand auf Perpignan auf dem Relegationsplatz. 2 Spiele gibt es noch in der Hinrunde. Nächste Woche geht es dann erstmal auswärts nach Bordeaux. Oder diese Woche vielmehr. Weiß ich nicht, ob da so viel mehr geholt werden kann. Muss man abwarten. Der Trainerwechsel war bis jetzt allerdings nicht sonderlich erfolgreich. Jetzt möchte ich auf der positiven Seite sagen, Brief haben lange mitgehalten, aber wirklich gefährlich haben sie zu keinem Zeitpunkt gewirkt. Da fehlt noch eine ganze Menge. Po allerdings mit dem Offensivbonus kann man erstmal diese positive Serie sehr gut abhaken. 6 Punkte Vorsprung auf Perpignan, sind vom Relegationsplatz jetzt auf Platz 9 hochgeklettert. Kann man erstmal positiv stehen lassen. La Rochelle mit Offensivbonus gegen Castres gewonnen, 53-7, müssen wir nicht weiter drüber reden. La Rochelle haben die Niederlage gegen Pony im letzten oder haben ja im letzten Heimspiel gegen Pau verloren, was eine sehr lange Serie von La Rochelle beendet hat und die Fans sehr unglücklich nach Hause hat gehen lassen. Diesmal nicht unbedingt. Castres hat das letzte Spiel in La Rochelle ja auch schon in ähnlicher Höhe verloren, sind dort allerdings, wenn ich es richtig war, ich glaube, die letzten zwei Spiele vielleicht sogar. Vorletztes Spiel war das Spiel, wo sie Corona-bedingt nicht mit dem vollen Kader anreisen konnten und nicht genug Stürmern. Und ich glaube, beim letzten Mal haben sie auch nur eine B15 geschickt. Ich glaube, das ist das dritte Mal in Folge, dass sie eine Klatsche in La Rochelle kriegen. Die Fans in La Rochelle, denen ist das egal, die freuen sich. Ron O'Gara, Cheftrainer natürlich in La Rochelle, der jetzt mal wieder für 10 Spiele gesperrt ist. Ich meine, der Mann sammelt ja Sperren wie, ich weiß nicht, ich glaube, der könnte mittlerweile eine ganze Saison gesperrt gewesen sein, wenn man es zählt. Ist ja erst seit 2-3 Spielen von der Sperre zurück und hat dann jetzt schon wieder die 10-Spiele-Sperre bekommen. Die Fans interessiert es nicht. Also scheint zumindest so, gab sehr laute Zustimmung für ihn nach dem Spiel, wo ganze Tribünen seinen Namen skandiert haben. Er scheint eine gewisse Popularität in der Stadt erreicht zu haben. Ist nach dem Champions Cup Sieg und damit dem ersten großen Titel der Vereinsgeschichte vielleicht auch nur so mittelüberraschend. Perpignan, habe ich schon viel drüber geredet heute, beziehungsweise in Tabellenstadt ihre Situation, haben gegen Bordeaux-Bègles gewonnen. 23-20, wir erinnern uns, 26. Spieltag letzte Saison, letzter Spieltag, Perpignan, die ihren Teil getan haben, haben gegen Bordeaux ein fast identisches Spiel gespielt. Ich glaube, 22-20 ist es ausgegangen, nicht 23-20. Allerdings hatte auch dort Bordeaux in der letzten Minute noch die Chance, das Spiel zu gewinnen. Perpignan musste dieses Spiel gewinnen, um vom Relegationsplatz runterzukommen. Hätte auch funktioniert, wenn Stade Français sich nicht zu Hause gegen Brive so blamiert hätte. In diesem haushohen Sieg Brive also auf Platz 12 geblieben, während Perpignan die Relegation nach Mont-de-Marsan musste, was sie ja bekanntermaßen gewonnen haben. Aber ein fast identisches Spiel. Jetzt sind Bordeaux natürlich in der spannenden Situation und es ist viel zu früh, das Ganze zu bewerten. Aber ohne Erfolgstrainer Christophe Urioz, der ja gehen musste, vielleicht auch nicht ganz überraschend, hatten wir ja letzte Woche und die Wochen davor so ein kleines bisschen schon mal spekuliert. Ich hatte schon gedacht, dass er bis Ende der Saison bleibt, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, es ist jetzt zu früh, diesen Trainerwechsel zu bewerten, muss man in Fairness sagen. Das große Problem ist halt immer so diese Konstanz. Und Bordeaux schafft es noch nicht wirklich, eine konstante Leistung aufs Feld zu bringen. Bei Bordeaux weiß man nach wie vor in dieser Saison nicht, wer kommt, wer spielt und wie sie spielen. Bei manchen Spielern klappt es auch nur bedingt. Mathieu Jalibert, der durchaus in die Saison, der vor Beginn des internationalen Fensters so gewirkt hat, als hätte er seine Leistung gefangen und auch letzte Woche gegen Japan mit Frankreich eigentlich eine sehr solide Leistung gezeigt hat, gegen Perpignan offensiv durchaus nicht schlecht gespielt hat, hat sagen wir mal, fast schon für ihn typischen Versuch gelegt, kurz vor der Linie, Chipkick und selber wieder gefangen und Versuch gelegt. Auf der anderen Seite defensiv, und das ist schon keine kleine Sache, von 10 Tackeln nur, oder von 10 versuchten Tackeln nur 3 gesetzt. Aber das ist nicht mal ein Drittel. Wenn man jetzt mal ganz hart statistisch sein möchte, und das bietet sich bei 10 Tackles ja an, 30%, das ist wenig. Das ist schon sehr mau und dafür muss er sich durchaus auch berechtigte Kritik anhören. Angeblich wird er sich im Laufe der Woche mit Laurent Marty, dem Präsidenten von Bordeaux, zusammensetzen und einen möglichen vorzeitigen Abschied diskutieren. Wurde ja eigentlich schon ausgeschlossen von Seiten des Vereins, aber Laurent Marty ist ein großer Fan von Mathieu Jalibert. Er sagt seit einigen Jahren, seit 4-5 Jahren, dass das der Spieler ist, um den er seinen Verein aufbauen möchte. Sehe ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Für Spieler und Verein ist es, ich verstehe, weshalb er das sagt. Mathieu Jalibert ist ein spektakulärer Spieler, der perfekt zu dem an sich offenen und offensiven Spielstil von Bordeaux passt, der die Fans seit Jahren begeistert und dafür sorgt, dass Bordeaux einen der besten Zuschauerschnitte in Europa und der Welt hat. Verstehe ich. Und sie haben mit größeren Namen durchaus auch Schwierigkeiten gehabt. Ian Madigan damals war ja durchaus kein kleiner Name, aber das war eine Vollkatastrophe. Also es lief ja dann so schlecht, dass er damals zu Bristol gegangen ist, als sie noch in der zweiten Liga waren. Gut, Bristol haben viel Geld investiert in der zweiten Liga, auch mit Steven Luatour damals und mit einem All Black Prop. Der Name ist mir leider entfallen, wie dem auch sei. Haben ja durchaus viel Geld investiert, soll jetzt auch gar nicht weiter bewertet werden, aber das hat nicht funktioniert. Ich verstehe, weshalb sie sagen, okay, wir möchten nicht nochmal großes Geld in einen Namen investieren, sondern setzen auf einen aus der eigenen Jugend, der ja durchaus auch solide Leistung zeigt und sich in die Nationalmannschaft gespielt hat. Dort zwar nur zweite Geige gespielt, aber immerhin. Aber ich glaube, für Spieler und Verein wäre es besser, wenn man da vielleicht neue Wege sucht. Also für mich ist das so dieses, für mich ist es so ein bisschen auf einem Niveau mit Antoine Astoy, der in Po sicherlich sehr gute Leistungen gezeigt hat, aber ich glaube, für den nächsten Schritt war dieser Wechsel nach La Rochelle nötig. Und ich glaube, wenn er sich nicht verletzt hätte, wäre diesen Schritt schon längst gegangen. Gerade unter einem der, sagen wir mal, historisch namhaftesten Verbinder der Welt, Ron O'Gara, einer der Top-Point-Scorer im internationalen Rugby. Muss man gespannt sein. Racing, ich weiß nicht, ob sie sich nochmal so einen Verbinder leisten möchten. Finn Russell wird ja wohl gehen, angeblich zu Bath. Da steht alles noch in der Luft. Finn Russell würde wohl gerne in Frankreich bleiben, hat er in Interviews betont. Aber ich glaube, Racing wird ihn nicht behalten. Also das ist ja auch eine Sache, über die spekulieren wir schon seit einer Weile. So richtig den gewünschten Erfolg hat er bis jetzt nicht gebracht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Jackie Lorenzetti da nachjustieren möchte. Weiß nicht, wie Stuart Lancaster das sieht. Also er hat ja schon, Stuart Lancaster wird ja nächste Saison die Sportdirektorrolle übernehmen und hat ja schon das eine oder andere Veto gesprochen. Jordan Joseph zum Beispiel wird nach Ablauf der Leihe dieses Jahr definitiv zu Racing zurückkehren und dort ein potenziell sehr schlagkräftiges dritte Reihe Tandem mit Sia Kulisi bilden. Der Wechsel von Sia Kulisi nach der WM gilt als relativ sicher. Darf man gespannt sein, aber gilt als relativ sicher. Muss man abwarten. Mathieu Jalibert und Finn Russell sind natürlich ein sehr ähnlicher Spielertyp. Beide so ein bisschen diese Maverick-Charaktere. Ich kann mir vorstellen, dass Racing sagt, so einen möchten wir. Aber, sie haben sich schon die Dienste von Tristan Teller gesichert, der für Perpignan eine spektakuläre Saison spielt. Weiß nicht, ob man dann Mathieu Jalibert überhaupt noch braucht. Bleibt abzuwarten. Wie dem auch sei. Stade Français Toulon. Ein spannendes Spiel, nachdem letzte Saison dieser Pokal initiiert wurde, war das jetzt die tatsächlich erste Ausgabe, die erste offizielle Ausgabe der Trophée Christophe Dominici, der ja für beide Vereine gespielt hat, mit Stade Français ja unter anderem mehrfach französischer und europäischer Meister geworden ist. Nach seinem Suizid im Rahmen des ganzen Béziers-Dramas wurde also dieses Drama, ich möchte es nicht verharmlosen, aber das war wohl schon ein Rieseneinfluss, dass dieser eingefädelte Deal durchgefallen ist für den Aufkauf von Bézier durch, ich möchte nicht lügen, ich glaube, es waren saudische Investoren und hatte sich ja danach wenige Monate danach das Leben genommen. Und daraufhin haben die Fangruppen die Fanclubs in Toulon, Stade Français, ja diese Trophée Christophe Dominici ins Leben gerufen. Das war dann jetzt die tatsächlich erste Ausgabe. Sportlich, eine maue Partie. 9:0 für Stade Français zur Halbzeit, danach eingebrochen und haben erst mit Ablauf der Sirene das 12:17 dann erzielt, also in den Defensivbonus gekommen. Gewinnen konnten sie das Spiel zu dem Zeitpunkt ja ohnehin nicht mehr. Gerade der Sturm von Stade Français hat schon echt enttäuscht, muss man sagen. Aber sage ich ja auch schon seit einer Weile, dass die guten Ergebnisse über die sportliche Leistung durchaus hinwegtäuschen. Habe ich vorhin bei Brief gar nicht erwähnt. Ich muss mal gucken, ob er sein Debüt gegeben hat. Haben wir unter anderem Nicolas Sanchez abgegeben. Der legendäre argentinische Verbinder hat ja keine Rolle mehr gespielt. In Paris hat dort nur auf der Bank gesessen, haben damit also eine ganze Menge Raum im Salary Cap freigegeben, ist von der Bank gekommen, jetzt bei Briefs Spiel gegen in Po. Ist zwar offiziell eine Leihe bis Ende der Saison, aber es ist schon schwer davon auszugehen, dass er nicht wieder zurückkommt. Auch für den Trainerstab dürfte es so langsam wieder dünner werden. Der gute Herr Dr. Wild war nicht mehr im Stadion zu den letzten Spielen. Entsprechend hat der Verein noch nicht mehr gewonnen. Also das ist ein ganz klarer Fall von Kausalität. Das wissen wir natürlich nicht von Korrelation, aber es war schon, es wird wieder eng. Also ich glaube nicht, dass bin mir relativ sicher, dass am Ende der Saison dort der nächste große Umbruch stattfinden wird. Aber gut, es bleibt abzuwarten. Racing hat 46:12 gegen Clermont gewonnen. Ich glaube, da müssen wir nicht allzu viel drüber reden. Das war eine katastrophale Leistung von Clermont, die ja durchaus vor dem internationalen Fenster sich oder gewisse Verbesserungsansätze gezeigt haben. Der große Umbruch geht weiter, Arthur Thuria, französischer Nationalspieler, zweite, dritte Reihe Stürmer, hat seinen Wechsel zu Bayonne bekannt gegeben. Was gut für Bayonne ist, ist ein Name, oder ist ein kein kleiner Name, der wechselt. Camilo Lopez hat da sicherlich ein bisschen nachgeholfen, ein gutes Wort eingelegt. Aber ja, muss man schauen, für Clermont geht's nicht unbedingt bergauf in den nächsten Jahren. Ich würde sie jetzt noch nicht im Abstiegskampf vermuten, naja, vielleicht ein bisschen. Ich sag mal, wenn ich mal schauen müsste, wer in den nächsten Jahren im Abstiegskampf landen könnte. Ich meine, auch wenn wir uns die Saison angucken, klar, Perpignan ist sicherlich der in Anführungszeichen Favorit für den Relegationsplatz, aber sie haben nur 3 Punkte weniger als Castres und Bordeaux und nur 4 Punkte weniger als Clermont, also ein Sieg könnte da durchaus einiges bewegen. Und mein Castres und Bordeaux sehe ich insgesamt, räume ich bessere Chancen ein, wenn ich ehrlich bin. Clermont ist sehr abhängig von Penaud, sehr abhängig von Alevre Diraca. Das Problem ist natürlich, dass die beiden als, naja, nur Flügelspieler, beziehungsweise Penaud spielt ja dann doch immer wieder auch auf der Center-Position, dass sie abhängig sind von Bällen. Ne? Und Clermont haben in den letzten Jahren auf der 10er-Position immer wieder Downgrades erlebt. Es tut mir auch wirklich leid, aber es ist, sehe ich jetzt halt irgendwo nicht, dass Anthony Belot und Jules Plisson jetzt wirklich die Leute sind, die da den Karren aus dem Dreck reißen. Die Rolle haben sie historisch nicht gehabt. Weil ich sage historisch, Jules Plisson ist sicherlich ein wenig älter als Anthony Belot. Historisch ist auch trotzdem ein großes Wort, wobei man natürlich sagen muss, Jules Plisson ist vielleicht charakteristisch oder Symbolbild für eine der schwächsten Phasen der französischen Nationalmannschaft der letzten 20, 30 Jahre. Es hatte auch seine Gründe, weshalb er in La Rochelle nicht mehr allzu viel Spielzeit gekriegt hat. Ja, und auch in den wichtigen Spielen, wie französischen und europäischen Finalen oder Finalspielen, nicht mal mehr von der Bank gekommen ist und man lieber die wichtigen Kicks einem Yahya West überlassen hat, der eine nicht mal 50%ige Quote hatte zu dem Zeitpunkt. Möchte nicht allzu viel nachtreten, aber mein Vertrauen ist jetzt nicht gigantisch. Wie dem auch sei. Lyon gegen Stade Toulousain, oder gegen das Stade Toulousain, 21-14 ist das Spiel ausgegangen. Das erste Mal, dass Toulouse aus einem der Doublons, wie man so schön sagt, also einem Spiel, das so ein bisschen mit den Länderspielen überlappt, keine Punkte mitgenommen hat. Die B15, die nur bedingt mithalten konnte, die natürlich immer noch sehr, sehr gut ist. Aber man muss auch sagen, Lyon ist eine Mannschaft, die immer wieder sehr gute Leistungen gegen Toulouse gezeigt hat. 4 der letzten 5 Heimspiele gegen Toulouse haben sie gewonnen. Und sie haben auch trotz des Sonntagabends um 21 Uhr, wir kennen diese wunderbare Primetime-Zeit, einen neuen Zuschauerrekord aufgestellt, fast 22.000 Leute, was jetzt erstmal nicht so viel klingt, ne, aber schon nicht schlecht. Also es war mit Abstand die beste Zuschauerzahl des Wochenendes. La Rochelle dahinter mit 16.000, gut ausverkauft. Ne? Lyon hat immer noch eine freie Tribüne im alten Gerlon, aber 6.000 mehr. Ne? Und danach, und selbst La Rochelle hatte einen gewissen Vorsprung auf Pau und Perpignan. Hätte Bordeaux zu Hause gespielt, wäre das vielleicht auch noch eine andere Sache. Aber gut. Meine Toulon auch zu Hause, muss man mal schauen. Ist natürlich, Toulon haben eine bittere, haben aktuell eine echt schwierige Phase, auch was Zuschauerzahlen angeht, das muss man natürlich auch sagen. Die vielen Samstag- und Sonntagabendspiele um 21 Uhr haben den Zuschauerzahlen nicht gut getan. Aber es ist natürlich schon bitter, dass das erste ausverkaufte Spiel diese Saison, auch unter Beteiligung von Ex-Präsident und Eigentümer Mourad Boudjelal, stattfindet. Nur eben halt das Duell zwischen JRFC und Olympique Marseille ist. Nicht überraschend, dass dieses Spiel ausverkauft ist. Hier ist ein Nachbarort von Toulon, Olympique de Marseille. Natürlich ein großer Zuschauermagnet, auch in Toulon. Und natürlich ein Verein, der eine enge Beziehung mit dem RCT hat. Toulon, die ja regelmäßig im Velodrom spielen und auch regelmäßig Freundschaftsspiele im Félix Mayol zwischen Toulon und zwischen den beiden Vereinen veranstaltet haben, eine Halbzeit Rugby, eine Halbzeit Fußball, haben ja seit letzter Saison eine Kooperationsvereinbarung. Und zum Neujahrsposter letzten Jahr waren sogar mehrere Spieler von Toulon auf dem Poster von OM. Immer eine wilde Geschichte. Ja, muss man schauen, meine Stade Toulousain und der TFC haben ja auch eine entsprechende Vereinbarung mittlerweile. Muss man schauen, wie es da weitergeht. Wie dem auch sei, ich komme ein wenig vom Thema ab. Haben gut gespielt, Lyon. Letzten Endes natürlich ja nicht gegen ein Statue Luzern Top-Besetzung, aber ich glaube schon ein klares Statement vom Lou, dass man trotz der verkorksten Saison letztes Jahr ein Kandidat für die Top 6 ist. Und eben besonders wichtig, weil jetzt schon der ein oder andere große Name vor dem Absprung steht und man auch zeigen kann, es geht auch anders. Baptiste Couillou ist ein herausragender Neuner, der in jeder anderen Nationalmannschaft der Welt einen Platz finden würde, wenn nicht in Frankreich die Neuner-Position so Weltklasse besetzt wäre, auch in die dritte, vierte Position. Etienne Dumortier, der ein aktuell Topscorer in der Top 14 ist in seiner ersten Erstligasaison. David Ninyashvili, der auch mit 21 Jahren eine Weltklasse-Saison spielt. Ist er 21? Ich glaube, es könnte sogar nur 19 sein, ich bin mir nicht sicher. Aber ja, da kommt eine ganze Menge nach und das bleibt dann echt spannend, wie das in den nächsten Jahren weitergeht, ob man wirklich auf die eigene Jugend setzt, kann ich mir schon gut vorstellen. Damit kommen wir ein kurzer Blick nur auf die Tabelle. Toulouse, Tabellenerster, La Rochelle, Tabellenzweiter, Racing dahinter, Lyon auf Platz 4, Stade Français, lange Tabellenzweiter, mittlerweile auf Platz 6 abgerutscht und Brive und Perpignan natürlich auf Abstiegsplatz und Relegationsplatz. Und damit kommen wir schon zur Pro D2. Carcassonne hat 21-20 gegen Agen gewonnen. Chris Hilsenbeck fällt immer noch mit einer Fußverletzung aus, also immer noch nicht wieder dabei. Dorian Jones in der Vertretung mit der Leistung des Wochenendes vielleicht, also der hat den Sieg fast eigenhändig herbeigeführt, der Waliser. Eine herausragende Leistung, das muss man wirklich sagen, hat alle 21 Punkte erzielt, hat ja mittlerweile auch ein gewisses Maß an Zweitliga-Erfahrung, hat ja vorher 3 Saisons bei Saint-Gaudens gespielt und eine Saison in Nizza, bevor er dann während der Saison tatsächlich schon wieder gewechselt hat. Agen jetzt mit der zweiten Niederlage in Folge, gut, das letzte Spiel zu Hause, die letzte Niederlage zu Hause gegen Oyonnax. Ja, gegen Top-Team muss man, also gegen Oyonnax muss man nicht zwangsläufig gewinnen, ist natürlich trotzdem bitter zu Hause, aber gut, wie dem auch sei, für Carcassonne ein unglaublich wichtiger Sieg. Wollen wir mal auch schauen, Carcassonne, wir haben letzte Woche über die Infrastrukturprobleme geredet, die der Verein hat, kann sich verstärken noch. Portugal haben sich ja vorletztes Wochenende, je nachdem, wie man sehen möchte, auch für die WM qualifiziert, werden wohl in Carcassonne, Narbonne oder Perpignan ihr WM-Quartier finden. Ich gehe mal davon aus, dass es Perpignan wird. Carcassonne und Narbonne haben natürlich beide den Vorteil, dass man persönlichere Verbindungen hat mit José Lima, der für beide Vereine gespielt hat, und Samuel Marquez, der den Qualifikationskick gemacht hat, der Schlüsselspieler für Carcassonne ist. Nur mal schauen, was draus wird, aber ich kann mir Carcassonne nicht vorstellen. Also es wird Perpignan werden, aber gut. Wie dem auch sei, ne? Witzige Geschichte auch. Vor Ort von Nantes, der sich beworben hatte, an Spieltagen die Mannschaften zu beherbergen, wurden abgelehnt, weil sie den Kriterien nicht entsprochen haben. Der Ort darf nämlich maximal 20 Minuten vom Stadion entfernt sein und der Ort ist 22. Ja, ja, 22 Minuten. Ganze 22 Minuten sind sie vom Stadion entfernt. Wer hätte das gedacht? Aber es passt halt nicht. Na gut. Vergisst immer gerne, dass Frankreich ein noch bürokratischeres Land ist als Deutschland. Wichtiger Sieg in jedem Fall für Carcassonne, ein bisschen bitter für Agen, aber ein unglaublich wichtiger Sieg für Carcassonne, die damit von den Abstiegsplätzen runter sind. Abstiegskampf ist diese Saison noch echt spannend. Also wir haben noch eine ganze Menge Luft nach oben und unten natürlich. Ja, Massy auf dem letzten Platz ist ein bisschen abgeschlagen. 8 Punkte Abstand auf Carcassonne, 7 auf Nevers auf dem, oder 8 Punkte Abstand auf Carcassonne auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Aber zwischen Aurillac und auf dem 10. Platz und Nevers auf dem 15. Platz ist alles offen. Aurillac haben 25 Punkte, Nevers 21 und Carcassonne, Montauban, Béziers, alle 22, Soyons-Goulême, der Mitaufsteiger mit Massy, hat 23 Punkte. Das habe ich mir gewünscht. Die letzten beiden Jahre war der Abstiegskampf so langweilig. Und endlich haben wir ein bisschen Spannung drin und ich freue mich und ich find's geil. Man sagt, das ist für mich der spannendste Teil, wie es oben ausgeht, ja, ob nur Oyonnax aufsteigt oder nicht, ganz ehrlich. Ist mir ehrlich gesagt ziemlich Wumms, ne? Aber Abstiegskampf, schön, wir haben endlich mal wieder einen. Freut mich. Es freut mich, auch wenn es nur um einen Platz geht, aber trotzdem, es freut mich. Da oben, wie gesagt, also Oyonnax haben 45-3 gegen Aurillac gewonnen, muss man nicht zu sagen. Das war erwartet. Aurillac auswärts treten sie selten an. Oyonnax zu Hause eine Macht, muss man wenig zu sagen. Béziers haben sich nochmal ein bisschen die Haut gerettet, beziehungsweise der Trainerstab. Wir hatten darüber geredet, dass die, dass da dieses Ultimatum kam, dass sie 5 Punkte holen müssen aus den letzten beiden Spielen. Und sie haben tatsächlich die 5 Punkte in diesem Spiel geholt. 42-17 gegen Rouen gewonnen mit Offensivbonus. Ein wenig überraschend, dass Rouen so mau gespielt haben. Aber ich glaube, Bézi, wir haben darüber geredet, was für einen Rückhalt der Trainerstab in der Mannschaft hat. Daher wundert es mich nicht, dass sie da nochmal alles zwischen Himmel und Erden in Kraft gesetzt haben, um diesen Sieg zu holen. Wenn ich sage alles, meine ich es noch nicht. Also wir sind noch nicht bei Agen beendet die Niederlagenserie dank gesingetem Wasser aus Lourdes. Die Fanclubs sind ja damals extra nach Lourdes gefahren und haben dann das Spielfeld mit heiligem Wasser besprinkelt und dann haben sie tatsächlich gewonnen. Man tut, was man kann. Wie dem aus, also nachdem sie über ein Jahr nur verloren haben. Man tut, was man kann. Aber gut, so weit sind sie noch nicht gegangen. Ne? Aber ja, muss man schauen. Sie haben sich ein bisschen, haben einen Punkt Vorsprung, sie sind auf Platz 12, das klingt erstmal besser als es ist. Da ist noch viel Luft nach oben und unten, muss man schauen, wie es weitergeht. Biarritz haben 20-8 gegen Provence Rugby gewonnen, Jos Nostad auch verletzt. Entsprechend, also ohne und natürlich konnte Provence Rugby dann ja auch gar nicht gewinnen. Ne? Aber es ist Biarritz, ja, dritter Sieg in Folge, meinethalb. Muss ich aber schon sagen, Biarritz, die ja durchaus in dieser Saison durch auch noch was so ein bisschen aus letztem Jahr übrig geblieben ist, dieser fast erzwingende Offensiv-Rugby, der mal nach hinten losgehen kann, oder immer mal wieder nach hinten losgehen kann, den haben sie gar nicht gespielt. Haben die Witterungsbedingungen gar nicht hergegeben, wie bei dem ein oder anderen Spiel an diesem Wochenende. Aber sie haben hässlich gewonnen, aber sie haben gewonnen und das ist erstmal alles, was man verlangen kann. Sind damit nach einem etwas sehr mauen Saisonstart auf Platz 2 vorgerückt, natürlich mit 10 Punkten Rückstand auf Oyonnax, aber sie sind wieder auf Platz 2 und sehen zumindest so aus, als könnten sie tatsächlich realistisch um Wiederaufstieg mitspielen und das ist mehr, als man am Anfang der Saison von ihnen sagen konnte. Massy hat sehr ärgerlich das Aufsteigerduell zu Hause verloren, 22-23 gegen Soyongoulême, die in der 80. Minute den Siegesversuch gelegt haben, trotz Unterzahl auf dem Feld, sind nicht aufs Gedränge gegangen, sind nicht auf die Gasse gegangen, haben den Ball schnell angespielt und den Ball über die Linie gebracht und dann die Erhöhung noch nach der Sirene rübergebracht und damit diesen knappen Sieg geholt. Für Massy unglaublich bitter. Massy führt diese Serie fort von, sind verdammt nah dran gegen Biarritz. Letzte Woche waren sie auch sehr, sehr nah dran. Bei einigen Spielen hat man durchaus das Gefühl, sie sind auf der Höhe, aber sie schaffen es eben nicht, die Punkte zu holen. Muss man dann schauen, wie es weitergeht. Ich glaube, mittlerweile stehen sie mit mehr als einem Bein in der dritten Liga. Aber es ist natürlich, ist ein ärgerlicher Saisonverlauf. Aber wir haben letzte Woche darüber geredet. Finde ich jetzt auch nicht so mega schade. Ist jetzt kein, wenn wir jetzt rein über das Prestige reden, es ist halt ein Verein wie Massy, zieht halt schon den Zuschauerschnitt nach unten. Jetzt kann man sagen, es sind nicht so viel weniger, als es in Aurillac sind. Aber es hat der Eindruck, Aurillac hat wenigstens ein sehr schickes Stadion. Massy spielt auf einem besseren Sportplatz. Es macht einen Unterschied. Und auch von den Fernsehbildern, es macht halt einen Unterschied. Und es ist sehr unfair und ich weiß, sehr oberflächlich und nicht meritokratisch und nicht sportlich. Aber ich würde mir schon eine andere Mannschaft in der zweiten Liga wünschen. Muss man sagen. Aber mal schauen. Ich glaube, der Wunsch geht sowieso in Erfüllung. Massy haben halt in einer nicht beneidenswerten Situation, dass sie im Großraum Paris eben nur mal eine sehr große Konkurrenzsituation haben und da auch nicht rauskommen. Suren hat ähnliche Probleme. Suren sehe ich auch ähnlich wie Massy, spielen auf einem besseren Sportplatz. Ist halt irgendwo von der Prestigefrage schon so ein bisschen, wo man sagt, als Beobachter würde ich mir andere Mannschaften in der zweiten Liga wünschen. Sehr unfair ist, aber gut. Wie dem auch sei. Ne? Soyongoulême auf der anderen Seite als Aufsteiger spielen sie eine sehr gute Saison, kann man nicht sagen, kann man nicht meckern. 22-23, das ist schon sehr solide. Monomarsonne-Vert, weiß ich nicht, ob ich das noch als Rugby bezeichnen möchte, das war eigentlich näher an Wasserball dran. Fast beinahe unbespielbarer Rasen, manche würden sagen, der Platz war nicht bespielbar. 22-19 letzten Endes für die Gastgeber Nevers, damit überraschend auf dem Abstiegsplatz. Team, das man trotz großen Umbruchs eigentlich in den Playoff-Plätzen gesehen hat, oder auf den Playoff-Plätzen gesehen hat. Ist alles sehr überraschend noch. Ich habe auch immer noch das Vertrauen, dass sie langfristig sich den Klassenerhalt sichern können, weil es nun mal ein deutlich ruhigeres Umfeld ist als Carcassonne oder Béziers oder Montauban. Carcassonne, wir wissen, Christian Labi wird nicht bis Ende der Saison, wird nach Ende der Saison den Verein verlassen. Béziers ist immer noch die große Frage, wie sieht die Zukunft aus? Die Stadt, die ja Eigentümer des Vereins ist, möchte ihn gerne loswerden. Montauban kämpft immer noch um die Rücknahme des Punkteabzugs. Bleibt abzuwarten, wie es da weitergeht, aber habe ich in Nevers ein bisschen größeres Vertrauen, dass man ruhig bleibt und dass die Mannschaft arbeiten lässt und dann wird sich das sicherlich finden. Sie hatten einen sehr großen Umbruch. Muss man schauen. Montauban wann 12-12. Erik Marx kam für die Bretonen von der Bank in der zweiten Halbzeit. Montauban 4 Penalties, wann 2 Versuche, 12-12 letzten Endes ein Ergebnis, mit dem beide Teams zufrieden sind. Ich beeile mich mal ein bisschen, weil es wird, glaube ich, schon wieder eine sehr, sehr lange Folge. Colomiers gegen Grenoble 19-18 auch in der Form ein Ergebnis, mit dem beide Teams zufrieden sein können. Marx hat sogar einen Versuch gesteuert in der 58. Minute aus kurzer Distanz. Ich glaube, das ist sein erster Versuch auf Profiniveau. Nein, ist sogar sein dritter Versuch diese Saison. Warum hatte ich das denn nicht auf dem Schirm? Spannend. 3 Versuche aus 6 Spielen. Das ist eine sehr, sehr gute Quote. Weiß ich nicht, warum ich das nicht auf dem Schirm hatte. Aber gut, dass wir drüber geredet haben. Wie dem auch sei, Punkte haben auch Tim Menzel und Maxim Oldmann gemacht. Wir wechseln mal in die National. Maxim Oldmann, der aus kurzer Distanz ein Penalty für die Stade Rennais durch die Stangen gesetzt hat am Anfang des Spiels. War kein einfacher Kick, aber ich glaube, es war 7. Minute, ja, waren die ersten Punkte des Spiels. Es irritiert mich immer noch, dass er zum Kicken seinen Kopfschutz nicht absetzt. Das ist, glaube ich, der so spontan der einzige Spieler, der mir einfällt, der das nicht tut. Wie dem auch sei, die ersten Punkte waren nicht die ersten Punkte des Spiels, die Maxim Oldmann gemacht hat. Morat hat in der zweiten Minute schon Penalty erzielt. Tim Menzel in jedem Fall hat den ersten Versuch des Spiels erzielt, in der 12. Minute als fast direkte Antwort nach einem Maul, der kurz vor der Linie von Tab runtergegangen ist. Nach 2 Stürmerphasen hat er dann den Dummy gespielt und hat er einen Dummy-Pass geworfen und ist dann über die Linie geschlichen. Ein sehr netter Versuch. Tim Menzel ohnehin seit Anfang der Saison definitiv einer der Schlüsselspieler für Valence, die aus gutem Grund einen Aufstieg anvisieren können. Und Tim Menzel ist kein kleiner Faktor davon. Für Tarbes geht es wieder ein bisschen weiter runter, mittlerweile auf Platz 9. Aber sagen wir mal, sie sind zumindest in ruhigen Fahrwassern, haben Glück gehabt, dass die Konkurrenz nicht sonderlich schlagkräftig ist, gerade im Abstiegskampfbereich haben sie mit, sagen wir mal, zumindest mit einem der Aufsteiger durchaus Glück gehabt, weil sonst weiß ich nicht, sie haben einen guten Saisonstart hingelegt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie das durchhalten bis Ende des Jahres. Mal schauen. Albi Bourg-en-Bresse 15-9 vor enttäuschender Kulisse für das Topspiel und dann sagen, etwas knapp über 1000 Leute, das ist schon eine sehr maue Zuschauerzahl. Albi ja durchaus immer mal wieder Probleme mit die Fans ins Stadion zu kriegen. Insgesamt auch eine maue Partie, muss man auch in Fairness sagen. Keine Versuche und insgesamt dem Wetter oder aufgrund der Witterungsbedingungen, naja, kein dolles Spiel, aber trotzdem, man wünscht sich ja immer doch ein bisschen mehr. Suresnes-Chambéry 26-15, keine große Überraschung, Chambéry, kein dolles Auswärtsteam. Suresnes, wir betonen es immer wieder, besser als der Name sagt, aber ja, so eins von diesen Spielen, wir haben wieder mal so einen Spieltag gehabt, wo alle Heimteams gewonnen haben. Das ist in der dritten Liga und darunter halt auch in der ersten und zweiten Liga immer noch ein kleines Ding, aber in der dritten Liga und drunter schon immer noch kein irrelevanter Faktor. Chambéry hatten sicherlich keine einfache Anreise in die Vororte von Paris. Muss man dann eben halt manchmal auch Abstriche machen, wenn man dann eben die Nacht vorher auf einem Budget-Hotelbett verbracht hat. Wie ich vermute, dass es war. Daher ist es dann manchmal schon immer so eine Sache. Ne? Wie dem auch sei, Nizza, Blagnac, Kurt Haupt immer noch verletzt. Ein überraschender Sieg für Nizza, trotzdem Blagnac, die lange geführt haben. Nizza in der zweiten Halbzeit erst das Spiel so ein bisschen gedreht. Auch da muss man sagen, enttäuschende Zuschauerzahl, 700 waren es nur. Jetzt muss man natürlich sagen, aus Nizza kennt man es nicht so viel besser, aber ich hatte schon gedacht, dass sie... Gut, jetzt spielen sie auch eine katastrophal schlechte Saison, das ist auch nochmal ein Faktor. Aber ich hatte schon gedacht, dass man, wenn man Starspieler wie Stefan Armitage holt, vielleicht auch... Und gerade jetzt auch während der WM, wir haben gesehen, andere Vereine und in anderen Sportarten, das zieht schon deutlich mehr oder wirkt nochmal Zuschauer anziehen. Und man kann jetzt ja nicht mal wirklich einen Vorwurf machen, weil die Tickets echt spottbillig sind. Wir haben für das Ticket für einen guten Platz oder für gute Plätze, als wir da waren, haben wir, glaube ich, 5 Euro bezahlt. Ich glaube, nee, wir haben es, also 5 Euro pro Ticket. Ne? Also kann man nicht sagen, auch die Dauerkarten sind spottbillig. Jetzt ist die Stadionerfahrung und darüber reden wir dann nochmal. Diese Fan-Experience in Nizza ist schon ein bisschen, naja, auch da muss man sagen, besserer Sportplatz. Aber trotzdem, ein bisschen enttäuschend. Blagnac ist natürlich auch nicht der größte Name in der Liga, aber trotzdem. Ja. Finde ich ein wenig schwach. Dass es auch anders gehen kann, dazu kommen wir noch. Aber finde ich insgesamt schon schwach. Auch wenn es ein Thema ist an diesem Spieltag in der dritten Liga. Bourgoin haben auch nur 1600 Leute gezogen gegen Cognac. Gegen ein Team, das jetzt 11 Spiele in Folge verloren hat. Also alle. Waren nur 1600 Leute im Stadion. Wir erinnern uns, Bourgoin haben diese Saison, hatten bis zu diesem Spieltag einen Zuschauerschnitt von 6500. Man merkt's halt schon so ein bisschen. Wetter ist schlecht, es ist kalt, kein spannendes Spiel. Da kommen auch dann mal weniger Zuschauer, 48-17 mit Offensivbonus. Alles wie erwartet. Narbonne, ähnliche Sache, 2000 Zuschauer weniger als sonst, 4500 waren es üblicherweise, 2500 waren es zum Spiel gegen Rennes. Damit sind wir wieder auf dem Zweitliganiveau angekommen, weil es ja so dieses ein bisschen Paradoxe, dass jetzt in der dritten Liga deutlich mehr kommen, also fast das Doppelte kommen im Gegensatz zur zweiten Liga letzte Saison. Haben sich Mühe gegeben, Weihnachtsmarkt organisiert, war eigentlich, die Bilder sahen nicht gut aus, ich war ja offensichtlich nicht da, aber sah eigentlich alles schick aus, 30-5, das Spielergebnis hat auch gestimmt, aber Rennes eben halt auch die Saison 2 Spiele gewonnen von 11. Kein Name, der zieht. Das ist halt so ein bisschen problematisch, wenn man eben halt auch einen Verein wie Narbonne hat, die, sagen wir mal, anderes gewohnt sind, historisch gesehen. Es ist dann halt schon so ein kleines bisschen schwach. Natürlich, auch in Narbonne müssen wir über die Fan-Experience reden. Der Parc des Sports ist eine Katastrophe. Da muss viel gemacht werden. Wir reden seit 10 Jahren darüber, dass es dass das Stadion renoviert werden muss. Aber da passiert nichts. Also was heißt nichts? Also zumindest VIP-Plätze wurden jetzt ein bisschen was, wurde jetzt in Gang geschoben. Fertig sind sie noch nicht, aber zumindest hat man mit dem Umbau angefangen. Aber da muss noch eine ganze Menge mehr passieren und das muss man mal schauen. Wie dem auch sei. Wir schweifen schon wieder ab. Hey, ja. Dax gegen Carcerenière, 46-13. Mika Tiumenev kam von der Bank für Carcerenière. Auch ein gebrauchter Tag, letzten Endes aber nicht überraschend. Auswärts war der RCHCC, wie er wunderbar abgekürzt genannt wird, bis jetzt diese ganze Saison noch nicht wirklich doll. DAX Tabellenzweiter verdientermaßen überraschend, aber verdientermaßen mit 9 Siegen aus 11 Spielen. Jetzt auch wieder einen Offensivbonus geholt. Kann man schon echt nichts sagen. Eine Sache, die ich, wenn wir schon über das Thema Zuschauer reden, die ich ganz gerne ansprechen würde, ist Njoch in der vierten Liga. Tabellenzweiter in der Pool 2. Etwas überraschend, aber ich denke, es ist eine Sache, die ist spannend anzusprechen, weil Njoch diese Saison einen Zuschauerschnitt von 2000 Leuten hat. Wir haben es gehört, das ist besser als der ein oder andere Zweitligaverein. Das ist nur unwesentlich weniger als der Zuschauerschnitt von Chamois-Niortais, die ja immerhin in der zweiten Liga spielen. Gut, dort Vorletzter sind, aber ich meine, in der zweiten Liga immerhin das ein oder andere Spiel haben, das den Zuschauerschnitt nach oben ziehen. Saint-Étienne, die tatsächlich Tabellenletzter sind in der Ligue 2, letzte Saison ja doch katastrophal abgestiegen. Mal schauen, ob sie jetzt tatsächlich in die dritte Liga durchfallen. Der französische Rekordmeister immer noch. Und natürlich mit den Girondins de Bordeaux, die beide den Schnitt nach oben ziehen. Aber insgesamt 2500 sind wir aktuell. Niort Rugby bei fast, naja, sind wir sind bei 1900, ne? Aber das ist schon verdammt nah dran. Das wird spannend, wenn das so weitergeht, ob wir da ein neues Wann haben in einer nicht traditionellen Rugby-Region. Ich bin gespannt. Wollt's aber mal positiv herausstellen, weil das ist schon in der vierten Liga ist das nicht ohne. Das ist schon eine sehr, sehr solide Zuschauerzahl. Im französischen Fußball gibt es keinen Viertligisten, der über einen Schnitt von 1200 rauskommt. Im Rugby gibt es auch darunter in der F1 noch durchaus den ein oder anderen Verein, der auf 1200, 1300, 1400 kommt. Aber fast 2000 Zuschauer im Schnitt für den Viertligisten. Das ist in Frankreich sportartenübergreifend einzigartig. Und nachdem ich das letzte Woche so ein kleines bisschen ignoriert habe, wollte ich das zumindest einmal nochmal positiv herausstellen. Weil wie gesagt, das ist nicht selbstverständlich. Aber das war es auch diese Woche von meiner Seite. Es wird eine sehr lange Folge. Ich entschuldige mich dafür. Nächste Woche nochmal regulärer Ligabetrieb und dann müssten wir, glaube ich, mit den europäischen Wettbewerben anfangen. Aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Für den Moment vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ja, wie gesagt, ich entschuldige mich für die Länge, aber manchmal ergibt sich das so. Wir hören uns in jedem Fall nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleicher Ort hoffentlich. Und bis dahin, tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.